Der Anspruch der BRICS ist ja, ein Gegengewicht zu den G7 zu bilden. Geben das die Ergebnisse von Kasan aus Ihrer Sicht irgendwie wieder?
In erster Linie ist es ja nur einer von vielen BRICS-Gipfeln, die eben einmal im Jahr stattfinden. Es gibt auch dazwischen immer noch Treffen. Und im Endeffekt ist die Abschlusserklärung von Kasan, die ja schon vorliegt, ganz interessant anzuschauen, weil da tatsächlich auch das zentrale Thema, was diese BRICS-Staaten verbindet, formuliert wird. Nämlich das Interesse, multilaterale Institutionen zu reformieren und vor allem eine gleichberechtigte Teilhabe von Staaten im globalen Süden auf internationaler Ebene zu gewährleisten. Man kann sagen, das ist eigentlich das verbindende Thema, weil es eben das Gefühl gibt, dass die Vereinten Nationen, aber auch die Welthandelsorganisation und eben andere internationale Institutionen sehr stark von den USA und anderen westlichen Staaten dominiert sind, also von deren Interessen. Und deswegen ist dieser Zusammenschluss so spannend für diese Staaten, um eben da auch gemeinsame Interessen in diese Foren reinzutragen.
Sie befassen sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit sehr intensiv mit vor allem Subsahara-Afrika. Dann schauen wir doch mal genauer hin. Warum sollten die BRICS beispielsweise für afrikanische Staaten interessant sein?
Also zum einen ist die Rolle Chinas in Afrika ja sehr relevant und man hat es gesehen, als Südafrika den BRICS beigetreten ist, dass das eben auch nochmal die Beziehungen zu China intensiviert hat. Das hat Auswirkungen gehabt auf den Handel zwischen den beiden Ländern und insofern gibt es da eben auch einmal das Interesse, die wirtschaftlichen Beziehungen zu China zu stärken, aber eben auch zu den anderen Staaten, die Mitglieder sind von BRICS. Man muss dazu sagen, über diese wirtschaftliche Dimension hinaus, dass es ja häufig auch in Deutschland so rezipiert wird, dass BRICS so eine Art anti-westliches Forum ist. Das wird aber gar nicht unbedingt von den meisten BRICS-Mitgliedern, ich würde Russland da jetzt auch mal explizit ausklammern, gar nicht unbedingt geteilt, sondern es wird eben als nicht-westliches Forum gesehen, mit dem Ziel, eben diese gemeinsamen Interessen auch nochmal zu bündeln. Und das hat vor allem auch nochmal nach der Pandemie zugenommen, wo ja viele Staaten, auch afrikanische Staaten, das Gefühl hatten, dass es irgendwie nicht gelingt, auf internationaler Ebene auch dafür zu sorgen, dass Afrika gleichberechtigten Zugang hat zu Impfstoffen. Und da gibt es eben auch noch andere Beispiele im Handelsbereich, wo man sich eben erhofft, dass man diese Interessen über die BRICS auch auf internationale Ebene tragen kann.
Unter anderem wollen die BRICS ein internationales Zahlungssystem in Konkurrenz zu SWIFT aufbauen, aus dem Russland ja ausgeschlossen ist. Daran wird schon ziemlich lange gearbeitet. Es gibt kaum Fortschritte und auch Pläne für eine internationale Getreidebörse beispielsweise gibt es oder KI-Projekte, aber alles bleibt relativ vage. Kann sich der Westen im Moment also noch entspannt zurücklehnen?
Entspannt zurücklehnen würde ich sagen nicht, weil diese Belange und diese Anforderungen, die Staaten in den BRICS formulieren und eben auch andere Staaten im globalen Süden formulieren, auch aufwecken sollten, sich damit zu befassen, wie man eigentlich attraktive Angebote macht, um die als Partner nicht zu verlieren. Es ist aber richtig, dass die BRICS selber nicht unbedingt das Gegengewicht bilden zu anderen westlichen Foren und dass eben auch die Entwicklungen, wie Sie hier gerade angedeutet haben, ziemlich langsam vorangehen. Das Einzige, was man bei den BRICS geschafft hat, ist die Einrichtung der New Development Bank. Das ist eine Bank, die eben insbesondere Infrastrukturprojekte finanziert. Dann gibt es ja auch immer die Zielformulierung, weniger abhängig zu werden vom Dollar. Das ist aber eben nicht ganz einfach, weil der Dollar in vielen Handelsbeziehungen nach wie vor die Leitwährung ist und gerade internationale Firmen in Dollar bezahlt werden wollen. Wir sehen aber, dass die BRICS-Mitglieder immer stärker den bilateralen Handel, also den Handel untereinander in lokalen Währungen abwickeln, um sich weniger abhängig zu machen von Wechselkursschwankungen beispielsweise oder anderen Schocks. Das ist aber weit weg davon, den Dollar als Leitwährung abzulösen.
Das Treffen sollte auch demonstrieren, dass Putin längst nicht so isoliert ist, wie der Westen das gerne hätte. Nun waren ja neben Indiens Premier Modi und Chinas Staatschef Xi, das sind beides ohne Frage politische Schwergewichte, es waren aber noch unter anderem auch UN-Generalsekretär Guterres und der türkische Präsident Erdogan in Kasan. Ist das Kalkül Putins in Sachen internationales Renommee also aufgegangen?
Es kommt darauf an, wie man das interpretiert. Also natürlich kann man sagen, dass Guterres und Erdogan da waren, wertet Putin als Akteur auf. Man kann das aber, und das ist eine Interpretation, die ich eher habe, auch so sehen, dass es nochmal die Bedeutung von BRICS deutlich macht. Die Türkei hat ja signalisiert, dass sie ein Interesse hat am Beitritt zu BRICS. Und das zeigt, dass BRICS als geopolitischer Akteur für die Türkei relevant geworden ist. Bei Guterres war es wohl das erste Zusammentreffen jetzt mit Putin seit 2022. Und ich denke, einerseits, klar, gibt es sicherlich auch nochmal den Versuch, auf Putin Einfluss zu nehmen mit Blick auf die Ukraine. Gleichzeitig haben wir ja auch noch einen anderen Konflikt, der viele Staaten bewegt, nämlich die Situation in Gaza und Libanon. Und das war ein großes Thema bei dem Gipfel. Das ist auch was, was in der Abschlusserklärung nochmal explizit erwähnt wird und sehr ausführlich erwähnt wird. Und das ist ja eben das zweite Thema, was die UN gerade sehr beschäftigt, wo Guterres auch sehr aktiv ist. Insofern denke ich, dass das auch eine Rolle gespielt haben mag bei der Reise nach Russland.
Ich bin über ein Zitat von Jim O'Neill gestolpert. Das ist jetzt gerade in Sachen BRICS nicht irgendwer. Das ist der ehemalige Chefökonom von Goldman Sachs. Und er hat den Begriff BRICS quasi erfunden. Und er hat gesagt, Zitat, die Idee, dass BRICS ein echter globaler Wirtschaftsklub sein könnte, ist genauso abwegig wie die der G7. Und es sei nicht möglich, wirklich globale Probleme ohne die USA und Europa zu lösen, so wie es für den Westen unmöglich sei, echte globale Probleme ohne China, Indien und in etwas geringerem Maße auch ohne Russland und Brasilien zu lösen. Zitat Ende. Teilen Sie diese Einschätzung und was folgt daraus?
Ich denke, was daraus folgt, ist, wenn man das als gegeben nimmt, und ich denke, da ist auch auf jeden Fall was dran, dass die G20 tatsächlich das relevanteste Gremium sind. Weil natürlich ist es so, wir haben mit den USA in den G7 quasi eine Großmacht, wir haben mit China in BRICS eine Großmacht, und darum gruppieren sich eine ganze Reihe von Ländern, die man als mittlere Mächte bezeichnet, die natürlich für die Weltpolitik auch einen wichtigen Einfluss oder die auf der Weltpolitik-Ebene einen wichtigen Einfluss haben. Und wir haben eine ganze Reihe von globalen Herausforderungen. Das heißt, eigentlich sind die G20 das Gremium, in dem diese Fragen auch übergreifend, weltregionenübergreifend besprochen werden können. Und was spannend ist, ist, dass Brasilien ja in diesem Jahr den G20-Vorsitz hat. Südafrika hat den nächstes Jahr. Indien war 2023 dabei. Das heißt, wir haben hier genau diese drei mittleren Mächte, die zum Beispiel auch sagen, sie wollen sich gar nicht in so einen geopolitischen Konflikt zwischen China und den USA reinziehen lassen. Und die wirklich auch versuchen, gemeinsame Positionen eben für die Reform der VN, also der Vereinten Nationen, zu formulieren, aber auch zu schauen, wie man stärker wieder zusammenwächst. Das sind, glaube ich, die Entwicklungen, die wir in jedem Fall dieses und nächstes Jahr auch beobachten müssen, inwiefern da Erfolge erzielt werden können. Das wird aber natürlich auch davon abhängen, wie die US-Wahlen ausgehen und wer der nächste Präsident oder Präsidentin in den USA ist.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.